Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Wenn Sie sich jetzt fragen, die Stimme kenne ich doch gar nicht. Ja, es ist einige Wochen her, dass ich hier im Studio gesessen habe. Mein Name ist Clemens Bär und mein Kollege Torben Lippert, den sollten Sie gleich wiederum an der Stimme erkennen. Ja, der hat Sie gewissenhaft durch die letzten Wochen begleitet. Ich habe das ein bisschen schleifen lassen, aber dafür sind andere Kollegen eingesprungen. Hallo, lieber Torben.
Moin, ich hoffe, man erkennt meine Stimme. Schön, dass wir hier mal wieder sitzen. So lang ist, glaube ich, noch gar nicht her, oder?
Ja, ich habe mal geschaut. Zumindest muss ich kein frohes neues Jahr mehr wünschen. Aber in jedem Fall schön, hier mal wieder mit dir zu sitzen. In dieser Nach-der-Wahl-Woche.
Ja, du sprichst es an. Deutschland hat seinen neuen Bundestag gewählt. Wir halten uns ja hier mit persönlichen Bewertungen zurück. Das ist, glaube ich, eine Sache, die habe ich in der Branche gelernt. Über zwei Dinge spricht man nicht, Politik und Religion. Und deswegen wollen wir aber zumindest einen kleinen Blick drauf werfen, was die Branche selbst zu den Ergebnissen gesagt hat. Unsere Kollegin Katharina, die hat sich dazu am Montag einen Überblick verschafft. Und ihr Artikel begann mit den Worten, die Finanzbranche atmet auf.
Ja, ein bisschen atmet sie wohl auf, dass sich eine Zweierkoalition zwischen CDU, CSU und SPD abzeichnet, beziehungsweise Dreierkoalition, wenn man genau sein will. Ja, wird erstmal von vielen Branchenteilnehmern positiv aufgenommen, auch wenn die Mehrheit dieser möglichen Koalition auch durchaus üppiger hätte ausfallen können. Edgar Walk, Chefsvolkswirt bei Metzler Asset Management, hat etwa gesagt, Deutschland ist aus wirtschaftspolitischer Sicht mit einem dunkelblauen Auge davon gekommen. Eine Dreierkoalition mit den Grünen hätte nach seiner Einschätzung vermutlich zu politischen Blockaden geführt. Ja.
Ja, gewisse Blockaden könnte es natürlich trotzdem durch die Opposition geben, denn AfD und Linke haben im neuen Bundestag zusammen mehr als ein Drittel der Sitze und damit eine Sperrminorität bei Grundgesetzänderungen. Und weil sowohl die AfD als auch die Linke gegen höhere Militärausgaben sind und Änderungen einer Zweidrittelmehrheit benötigen, könnte es natürlich langwierige Verhandlungen erfordern, wenn man eine Schuldenreform durchsetzen möchte und vielleicht auch einen durch Schulden finanzierten Investitionsfonds einrichten möchte. Das sagt jedenfalls Laura Cooper. Sie leitet den Bereich Makrokredit und globale Investmentstrategien bei Novin.
Ja, klar ist, glaube ich, die Startvoraussetzungen für eine neue Regierung könnten leichter sein, aber muss ja auch erstmal gebildet werden, die neue Regierung. Da hofft etwa ApoBank-Investment-Chef Reinhard Pfingsten, dass dies schnell geschieht, damit man dann auch den neuen Haushalt eben schnell auf den Weg bringen kann, die Reform der Schuldenbremse und der Unternehmenssteuer zum Beispiel. Andernfalls, so sagt er, besteht das Risiko, dass Deutschland ein drittes Jahr in Folge eine Rezession erlebt. Und ja, das will, glaube ich, keiner.
Mehr Einschätzungen und Stimmen zur Bundestagswahl und was deren Ergebnis für die Märkte bedeutet, finden Sie auf unserer Seite. Den Artikel verlinken wir wie gewohnt natürlich in der Folgenbeschreibung oder in den Shownotes, wie man so schön sagt.
Genau, wie auch die weiteren folgenden Artikel. Und damit lass uns ja doch in die News starten. Wir haben im Angebot gleich zwei Führungspersonalien bei Family Offices und Aufruhr bei einem Berliner Versorgungswerk.
Und danach haben wir im Hauptteil des Podcasts noch einen Gast. Teaser, der macht beruflich genau das, was Berater oder Vermögensverwalter in ihrem Beruf meistens eher nicht mögen, aber dazu dann später mehr.
Neuzugang im Vorstand von FOCAM. Stefan Krause wechselt zum 1. März in das Führungsgremium des Frankfurter Multifamily Offices. Er soll die Vermögensverwaltung und das Asset Management des Unternehmens verantworten.
Das bedeutet, dass er sich in den Themenfeldern vermutlich schon ganz gut auskennt. Wo hat er denn vorher gearbeitet?
Bei DJE Kapital, da hat er seit 2020 den Frankfurter Standort geleitet. Zuvor war er stellvertretender Standortleiter und er hat auch im Private Banking gearbeitet. Erst für die Privatbank Delbrück & Co. und nach deren Fusion mit der Bethmann auch in der Bethmann Vermögensverwaltung.
Was ich ja weiß, ist, bei FOCAM war Krause jetzt nicht der erste Zugang in der Führungsebene, der in den vergangenen Monaten zum Multifamily Office gewechselt ist.
Ja, damit bist du richtig informiert. Im Sommer ist Melanie Kühlborn-Ebach als Leiterin Family Office zu FOCAM gewechselt. Sie kam von LMM Investment Controlling.
Und auch im Vorstand gab es einen Zugang?
Auch das stimmt. Das ist noch nicht allzu lange her, nämlich im Herbst. Da kam Thomas Bayreuther in den Vorstand von FOCAM. Er hat zuvor für die Berliner Neobank N26 gearbeitet, aber auch unter anderem schon für die DAB, die Deutsche Bank, sowie Merrill Lynch, Citi und die Bayerische Vereinsbank.
Ja, und die zwei neuen Vorstände, die arbeiten dann bei FOCAM mit zwei weiteren Vorständen zusammen, nämlich mit Andreas Rhein und Christian Freiherr von Bechtolsheim, die jeweils schon seit über 20 Jahren im Führungsgremium von FOCAM sitzen. Rund um die deutschen Versorgungswerke rumort es gerade gewaltig. Die Wirtschaftswoche hat in einem Bericht auf Abschreibungen und Unregelmäßigkeiten beim Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin verwiesen.
Abschreibung und Unregelmäßigkeiten, das klingt jetzt erstmal sehr vage. Was steckt denn genau dahinter?
Ja, bleiben wir vielleicht erstmal beim am wenigsten spektakulären Thema, den Abschreibungen. Denn die vergangenen Monate und ja auch die vergangenen ein oder zwei Jahre haben natürlich bei den Versorgungswerken teilweise ihre Spuren hinterlassen. Denken wir jetzt zum Beispiel an den Immobiliensektor oder Venture Capital, wo die Märkte ja quasi zum Erliegen gekommen sind. Und das bedeutet natürlich auch, die Versorgungswerke müssen teilweise bedeutende Millionenbeträge abschreiben. Und das trifft bei dem Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin nämlich auch zu.
Über einen Teil des Portfolios haben wir auch schon berichtet, nämlich über Element. Bei dem InsurTech war die Zahnärztekammer ja großer Investor und Gesellschafter. Und das Unternehmen ist ja jetzt insolvent. Da dürfte also noch eine ordentliche Abschreibung auf das Versorgungswerk zukommen.
Richtig. Und laut eines Wirtschaftswoche-Berichts ist das nicht das einzige Investment, das schiefgegangen ist oder zumindest im Argen liegt. Allein im Geschäftsjahr 2023, das ist im Geschäftsbericht auch einsehbar, hat das Versorgungswerk 65 Millionen Euro abgeschrieben in der Kapitalanlage. Und auch für 2024 dürfte es wieder Abschreibungen gegeben haben. Also Element wird dann vielleicht sogar für 2025 erst relevant. Die Wirtschaftswoche-Redakteure bemängeln dabei dann natürlich vor allem auch, dass einzelne und risikoreichere Investments wie zum Beispiel Element teilweise schon erhebliches Gewicht im Portfolio der Versorgungskammer haben.
Das klingt jetzt erstmal nicht so gut. Die wichtigste Frage ist aber, sind denn die Renten der Zahnärzte gesichert?
Naja, zumindest hat das Versorgungswerk sowohl 2022 als auch 2023 den Rechnungszinssatz verfehlt. Der liegt bei 3%. Die Nettoverzinsung der Kapitalanlage lag deutlich darunter. 2024, haben wir ja gerade schon gesagt, droht das Gleiche. Allerdings muss man auch sagen, das Versorgungswerk hat diese Marke von 3% in den Vorjahren teilweise auch deutlich geschlagen. Deutliche Abschreibungen gab es aber auch zum Beispiel beim Versorgungswerk der Zahnärzte in Schleswig-Holstein. Also ja, sieht man da vielleicht so einen kleinen Branchentrend.
Ja, dass es mal Abschreibungen gibt, kommt teilweise vor. Die Frage ist, welches Gewicht die haben. Du hast aber auch über Unregelmäßigkeiten eingangs gesprochen.
Genau, und da verweise ich nochmal auf den Medienbericht von der Wirtschaftswoche. Laut dieses Berichts soll Magna Asset Management einen Immobilienfonds für das Versorgungswerk gemanagt haben und auch eine Immobilie für den Fonds gekauft haben. An Magna Asset Management waren zu dem Zeitpunkt wohl auch zwei Geschäftsleute beteiligt, die wiederum aber auch Verkäufer der Immobilie gewesen sein sollen über mittelbare Beteiligungsgesellschaften. Insofern tauche das Duo sowohl auf Verkäufer- als auch auf Käuferseite auf, was natürlich so ein bisschen nach Interessenskonflikt riecht. Anwälte von Magna haben aber bestritten, dass das Duo auf der Käuferseite am Deal aktiv mitgewirkt habe.
Und wie geht's jetzt weiter in Berlin?
Ja, das steht so ein bisschen in den Sternen. Laut des Medienberichts musste der Direktor des Versorgungswerks, Ralf Wohltmann, seinen Hut nehmen auf eine Anfrage unserer Redaktion zu der Personalie. Und dem Medienbericht hat sich das Versorgungswerk bisher nicht geäußert.
Das Ganteführer Family Office hat einen neuen Leiter. Patrick Heidemanns wechselt zum 1. April zu dem Düsseldorfer Family Office, das 2022 aus einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzlei entstanden ist. Heidemanns war zuletzt Seniorberater beim Family Office Finvia und von Finvia kommt mit Martin Venedey auch ein weiterer Seniorberater zu Ganteführer.
Heißt, der personelle Aderlass bei Finvia, über den wir hier auch teilweise gesprochen haben, setzt sich auch 2025 fort?
Naja, zumindest verlässt erstmal dieses Duo das Unternehmen. Dass beide aber gemeinsam weiterziehen, ist keine Überraschung. Schaut man sich die Vita von Heidemanns und Venedey an. Beide kennen sich aus ihrer mehrjährigen Tätigkeit bei Finvia, davor auch beim Reporting-Dienstleister Reportify Analytics, sowie schon von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton. Deswegen ja, ist auch in der Pressemitteilung wohl zu Recht von einem eingespielten Team die Rede.
So eingespielt wie wir am Podcast-Mikrofon, meinst du?
Ja, ich glaube sogar noch ein bisschen eingespielt.
Okay, dann spiele ich dir wieder den Ball zu. In Sachen Spielen bleiben wir also am Ball. Und frage, was macht denn Heidemanns Vorgänger Peter Toffel? Der hatte das Family Office ja zuvor geleitet.
Genau, mit dem hast du ja im vergangenen Jahr ein Interview geführt und über Kunstberatung und Kunstinvestments in erster Linie gesprochen. Ja, nochmal Leseempfehlung an dieser Stelle. Peter Toffel ist ab dem 1. März Leiter des Multifamily Office der Steuer-, Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungskanzlei Ecovis, ebenfalls mit Dienstsitz in Düsseldorf. Ja, und seine Kunstexpertise wird er bei Ecovis neu einbringen, baut er sozusagen einen neuen Beratungsbereich auf. Toffel berät Mandanten unter anderem, wie sie ihre Kunstportfolios gestalten, im Falle einer Erbschaft zum Beispiel auch Gemälde verkaufen. Den Inhabern stellt er Kontakt zu Dienstleistern und Anbietern her, Galerien, Auktionshäuser, Museen, Versicherungen.
Ich habe ja schon angekündigt, wir hatten einen Gast hier im Podcast-Studio, der im Rahmen eines Redaktionsevents hier in den heiligen Verlagshallen in Hamburg-Winterhude war. Und den Gast habe ich mir dann eben auch direkt hier zum Interview geschnappt.
Und du hast es schon angeteasert, gesprochen habt ihr über ein Thema, das viele aus unserer Branche betrifft, aber selten glücklich macht, Regulatorik. Wie findet er die denn?
Ja, das habe ich ihn natürlich auch gefragt, was seine Antwort aber ist und worum es überhaupt ging und um wen es ging, das hören Sie jetzt.
Genau, und unser Podcast-Ingenieur Yoshi schmeißt für uns deshalb jetzt die Aufnahme an. Los geht's.
Ich habe heute einen Gast im Podcast-Studio. Ich begrüße Herrn Philipp Händel von DRRP Rechtsanwälte. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, genau. Und wir haben ein bisschen was zu besprechen. Ein Thema, das, glaube ich, auch viele der Hörerinnen und Hörer umtreibt. Regulatorik. Und da sitzt jetzt ein Experte vorm Mikrofon, denn das ist Leib- und Magenspeise.
Ja, Regulatorik ist eigentlich unser Daily Business sozusagen. Wir beraten viele Vermögensverwaltungsgesellschaften und Banken eben in dem sehr regulierten Markt. Wahrscheinlich der am meisten regulierte Markt, den wir in Europa kennen.
Ja, ja. Und darüber werden wir wahrscheinlich später auch nochmal sprechen. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, weil wir auch in diesem Podcast vor ein paar Folgen über das Thema Regulatorik gesprochen haben. Und Sie haben es gerade schon gesagt, Sie beraten Banken, Finanzdienstleister. Mit welcher Art von Unternehmen haben Sie denn gerade am meisten zu tun und warum? Aus all diesen Gründen, aus dieser ganzen Regulatorik, was ist der Grund, der Sie am meisten umtreibt?
Also man kann jetzt gar nicht sagen, dass ein spezielles Unternehmen oder eine Unternehmensart von Unternehmen besonderen Beratungsbedarf hat, weil eigentlich alle Unternehmen Beratungsbedarf haben, die in der Finanzbranche tätig sind. Hintergrund ist zum Beispiel die seit 17.01. diesen Jahres geltende DORA-Verordnung, die die digitale Resilienz der Unternehmen im Finanzmarkt regelt, die einen sehr hohen Verwaltungsaufwand wieder produziert für solche Unternehmen. Betroffen sind dort eben Banken, aber auch Vermögensverwaltungsgesellschaften oder auch Kryptoverwahrer. Eigentlich alle Unternehmen, die sich am Finanzmarkt tummeln.
Mhm. Jetzt haben wir DORA, haben wir ja gerade schon gesagt. Das ist jetzt ja quasi schon akut. Jetzt sind natürlich auch so ein paar Projekte ja schon auf Bundesebene oder europaweit quasi schon in der Pipeline, wie man so schön sagt. Was ist denn da das, was wahrscheinlich die nächsten Jahre am einschneidendsten sein wird?
Also ein sehr großes Projekt wird sicherlich die FIDA-Verordnung sein, die sozusagen die logische Folge der Deregulierung bzw. des Open Finance ist. Also viele haben vielleicht schon mal die sogenannte Payment Service Directive oder PSD und der Nachfolger PSD2-Richtlinie gehört, die eben zum Beispiel dazu geführt hat, dass wir eine Regulierung erhalten haben im Bereich der Banking-Apps, also dass es diese Sofortbezahlen-Funktionen und Ähnliches gibt. Klarna kennen wahrscheinlich viele, dass eben Banken sich öffnen mussten mit einer speziellen dedizierten Schnittstelle, um eben solchen Drittdienstleistern eben zu ermöglichen, auch solche Leistungen anzubieten. Und die FIDA ist sozusagen die Fortentwicklung, dass eben auch Depotdaten entsprechend über eine festzulegende, dedizierte Schnittstelle abgerufen werden können sollen, um eben auch diesen Markt dann für Drittdienstleister zu liberalisieren.
Ganz spannend ist ja, um die FIDA gab es jetzt jüngst ja so ein bisschen hin und her. Also da gab es auf einmal einen Medienbericht, Mensch, die FIDA-Verordnung steht vor dem Aus. Einen Tag später hat, ich glaube, die EU-Kommission war es dann, ein Paper veröffentlicht, da stand die FIDA-Verordnung dann wieder drin. Ist denn so ein Thema, Sie haben es ja gerade angesprochen, ist das denn so ein Thema, das vielleicht im ersten Schritt natürlich irgendwie für Bauchweh sorgt? Wir haben auch viele Branchenreaktionen gehört, etwa von den Versicherern, die da eher gesagt haben, es ist schon sehr, sehr viel, worauf wir achten müssen. Aber diese Regulatorik, ist das dann etwas, dass man diese Bauchschmerzen aushalten muss, damit es dann eben sowas gibt wie Open Banking und dann vielleicht auch ein bisschen Digitalisierung, Datenmanagement etc.?
Es sind natürlich für die Unternehmen große Herausforderungen, auch für die Banken, die diese Schnittstellen dann ja auch bereitstellen müssen. Das sind natürlich finanzielle Aufwendungen, das sind organisatorische Aufwendungen, ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Es sind natürlich auch Daten, die man sozusagen von Kunden hat, die man dann herausgeben muss. Also sind natürlich viele Sachen zu beachten. Und ist ein hoher Umsetzungsaufwand, das ist vollkommen klar. Aber im Rahmen der Digitalisierung ist es eben so, dass solche Projekte angeschoben werden sollen. Es ging auch ein großer Aufschrei gerade derjenigen Unternehmen dann durch den Markt sozusagen, als bekannt wurde, dass FIDA vielleicht wieder gekippt wird oder von der Agenda gestrichen wird, die sich eben schon heute darauf vorbereiten, ihr Geschäftsmodell, das sie vielleicht im Open Finance haben, jetzt auch eben sozusagen auf diesen Depotbereich zu überführen und da neue Produkte auch anzubieten. Das hat natürlich am Ende auch dazu geführt, als die PSD2 umgesetzt wurde, dass sich auch gewisse Prozesse bei den etablierten Playern, also bei den Banken zum Beispiel, in der Kreditwürdigkeitsprüfung oder so deutlich vereinfacht haben, weil es Dienstleister gab, kleinere Unternehmen, die eben sehr innovative Produkte darauf entwickeln konnten, die heute dann auch wieder Banken nutzen und dort sozusagen einkaufen.
Aber die Frage ist ja dann immer, oder das ist ja auch ein Ding, was wir dann zum Beispiel beim VUV, bei den Vermögensverwaltern dann hören, die sich dann immer denken, na gut, der Weg dahin zu diesen Verbesserungen ist oft sehr beschwerlich. Ist der denn notwendig, dass der so beschwerlich ist? Ich meine, sie sitzen ja quasi da und müssen diesen Vermögensverwaltern zum einen helfen, aber zum anderen natürlich auch quasi vom Gesetzgeber verstehen, was dahinter steckt.
Also wir begleiten ja viele dieser Vorhaben, die ja zunehmend oder fast ausschließlich europäisch geprägt sind. Hin und wieder ist auch so, dass der deutsche Gesetzgeber als Vorreiter fungiert und Europa zieht dann nach. Beispielsweise in der Kryptoregulierung war das so. Man sieht schon, dass die Themen oft gut sind. Also ich glaube, sehr viele finden diese Themen an sich richtig. Wenn wir Beispiele nennen, wie zum Beispiel ESG, also Nachhaltigkeit, würden, glaube ich, viele sagen, ja, das ist ein wichtiges Thema. Auch DORA, digitale operative Resilienz, sicherer zu werden gegen Cyberangriffe und so weiter, ist ein extrem wichtiges Thema in der heutigen Zeit. Die Umsetzung, weil Sie auch den Aufwand gerade angesprochen haben, muss man sagen, die Umsetzung der Ideen ist doch oft sehr bürokratisch, wenig praxisnah und damit auch extrem aufwendig für diejenigen, die das umsetzen müssen. Und das führt dann ab und zu auch dazu, dass die Themen einfach nicht gut angenommen werden. Also Sie sprachen den Aufwand an. Ich denke, der Aufwand ist zu groß, der oft betrieben wird. Man sollte sich eher darauf konzentrieren, dass man die Themen versucht, etwas einfacher und weniger bürokratisch vor allem umzusetzen.
Ist das denn möglich? Das ist ja immer die Frage. Weil es sind ja auch sehr, sehr spezifische Themen. Wenn man jetzt sagt, FIDA beispielsweise, ja, wir haben Versicherungen, wir haben das bei Banken zwar quasi schon Vorläufer gehabt, aber es ist ja eine ganz andere Gattung, es sind ganz andere Kundendaten. Es sind auch ganz andere Prozesse in den Versicherungen, die da laufen. Das heißt, das ist ja auch sehr kleinteilig. Also gibt es da denn eine Alternative? Kann man das so vereinfachen, dass man sagt, okay, die Versicherer sind eigentlich zufrieden und machen das gerne und haben nicht diese natürliche Abwehrreaktion, die Sie gerade angesprochen haben?
Also es ist natürlich schwierig, das jetzt sozusagen aus der Ferne schon zu beurteilen. Ja. Wenn ich das aber mit anderen Themen vergleiche, die wir eben schon auch in der Umsetzung erlebt haben, dann ist es so, dass natürlich die Komplexität auch für den Regulator, für den europäischen Gesetzgeber beispielsweise und auch für die Aufsichtsbehörden schon groß ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, verliert man sich sehr häufig eben im Klein-Klein dann wieder in Formularen, die entwickelt werden, die dann umgesetzt werden müssen von den einzelnen Unternehmen und die schlussendlich nicht praxistauglich sind. Also hier kann man tatsächlich, glaube ich, auch aus der Vergangenheit lernen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass auch der europäische Gesetzgeber, aber auch der deutsche Gesetzgeber einfach auch daraus lernt und auch die Aufsichtsbehörden etwas pragmatischer vorzugehen und weniger im Detail dann eben vorzuschreiben, wie informiert wird. Es sind oft einfach auch Formulare, die für das einzelne Unternehmen kaum zu befüllen sind, weil man natürlich immer mit Standardformularen nicht alle Fälle abbildet. Und dann fragt man sich immer, wie kann ich meinen konkreten Fall, meinen konkreten Use Case in dieses Formular bekommen? Und das sind tatsächlich die Schwierigkeiten, die einem viel Kopfzerbrechen bereiten können.
Ja. Und kleinere Unternehmen haben damit wahrscheinlich noch eher Probleme als eine große Bank, oder liege ich da falsch?
Die Probleme sind wahrscheinlich die gleichen, nur hat die große Bank mehr Personal, um das Ganze dann abzufedern und natürlich auch sozusagen auch bei den Aufsichtsbehörden ein anderes Standing und kann dadurch eben auch hat einen besseren oder schnelleren, direkteren Kontakt zur Aufsichtsbehörde und kriegt wahrscheinlich ihre Fragen deutlich schneller und leichter beantwortet wie ein kleinerer Vermögensverwalter.
Vermögensverwalter, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel nach Deutschland schaut, wir haben 400, 500 unabhängige Vermögensverwalter, das ist eine große Zahl, in der Schweiz sind es noch deutlich mehr. Wir haben eine riesen Bankenbranche, wenn man jetzt die Regionalbanken noch dazu zählt, also Sparkassen, Genossenschaftsbanken. Das heißt, es ist ein sehr fragmentierter Markt. Wenn man jetzt sagt, man versucht, gewisse Prozesse in Rahmen, in Formulare zu pressen und diese kleinen Unternehmen müssen das natürlich auch irgendwie mit mehr Personal, haben Sie auch gerade angesprochen, auffangen, Ist es dann ein Nebeneffekt oder eine Art Agenda der Regulatoren zu sagen, ne, dieser Markt, der sich darauf einstellen muss, der konsolidiert vielleicht, um diese Regulatorik überhaupt bewältigen zu können. Ist das dann Nebeneffekt oder Agenda?
Ich tue mir etwas schwer, jetzt sozusagen hier eine Absicht zu unterstellen, den Markt zu konsolidieren. Auf der anderen Seite, den Eindruck kann man natürlich gewinnen und es ist auch, glaube ich, bekannt, dass die Aufsichtsbehörden jetzt nicht gerade personell überbesetzt sind, sondern wir eher eine Unterbesetzung haben, was man tatsächlich auch in den Reaktionszeiten im Moment deutlich spürt. Und von daher wird man sicherlich nicht böse sein, wenn weniger Unternehmen beaufsichtigt werden müssen. Ob dahinter ein Plan steckt, das würde ich nicht vermuten.
Ja, okay. Dann gucken wir doch vielleicht nochmal abschließend so ein bisschen in die Zukunft. Sie haben die FIDA-Verordnung schon angesprochen. Was denken Sie denn, wann wird das dann wirklich relevant? Sie haben auch schon gesagt, ein paar Unternehmen haben sich ja schon lange darauf vorbereitet. Absehbar, wann da jetzt beispielsweise ein Ende eintritt, ist wahrscheinlich dann schwer, oder? Gerade jetzt auch mit den jüngsten Entwicklungen.
Das ist tatsächlich schwer abzusehen, insbesondere, wie Sie gerade sagten, vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich noch eine Verzögerung erwarten werden und die FIDA eher etwas verzögert dann auch tatsächlich kommen wird. Aufgehoben werden wird sie meines Erachtens eher nicht, weil das Thema tatsächlich wichtig ist. Und ich hatte es vorhin auch schon angesprochen, eigentlich ist nicht zu verstehen, warum man die Zahlungskontodaten sozusagen mit der PSD2 so reguliert und die Depotdaten hier ausnimmt.
Kann man das in eine Jahreszahl fassen, wann das vielleicht akut werden könnte für die Finanzdienstleister, FIDA?
Na, ich denke mal in den nächsten 12 bis 24 Monaten.
Ja, okay. Davon ab, welche Projekte stehen jetzt bei Ihnen? Sie müssen sich auch darauf vorbereiten, noch auf der Agenda für die Finanzdienstleister, Banken, Vermögensverwalter, wo Sie sagen, okay, das könnte ein Thema werden für die nächsten Jahre.
Also zunächst werden wir uns sicherlich noch mit den Themen beschäftigen, die jetzt tatsächlich aktuell sind. Die werden uns noch eine ganze Zeit lang begleiten.
Sprich DORA,
habe ich vorhin schon angesprochen. Warum ist das so? Weil all diese Themen, wenn sie denn dann gerade aktuell geworden sind, wie jetzt 17.01. diesen Jahres, die DORA zum Beispiel, noch sehr viele Monate vergehen, bis tatsächlich in allen Fragen oder in vielen Fragen Klarheit herrscht. Das heißt, da wird es noch sehr viel Arbeit geben, die wir da eben zu erfüllen haben, wo wir unterstützen müssen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Themen, die uns beschäftigen. Kryptoregulierung zum Beispiel ein Bereich, wo sich auch zunehmend etablierte Player, und damit meine ich eben zum Beispiel Banken, die auch im Wertpapierbereich sehr aktiv sind, eben auch als neue Assetklasse sozusagen öffnen. Also das sind Themen, die uns auch bei Vermögensverwaltern jetzt zunehmend begleiten, eben die Notifizierung von Vermögensverwaltern, dass sie eben künftig Kunden auch im Bereich Kryptowerte sozusagen ihre Dienstleistungen anbieten können, um den Kunden ein voll diversifiziertes Portfolio beispielsweise auch unterbreiten zu können. Das ist sicherlich auch eine Nische heute noch, wird aber wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch noch deutlich an Fahrt gewinnen.
So, und was geben Sie jetzt dem Kundenberater als Aufmunterung oder als Brech mit auf den Weg, der sagt, ah, ich kann nicht mehr frei beraten, ich muss hier ganz, ganz viele Formulare ausfüllen. Haben Sie da vielleicht einen Tipp beziehungsweise so ein kleines Learning aus den vergangenen Jahren gezogen?
Also das Learning, das wir auf jeden Fall gezogen haben, ist, dass jede Regulierung, die kam, irgendwie zu bewältigen war. Das ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig positiv, aber wir haben sehr häufig auch Mandanten, Gesellschaften, die wirklich die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen haben und eigentlich sich nicht vorstellen konnten, wie das umgesetzt werden soll. Wir haben noch immer gute Lösungen und Wege gefunden. Wir versuchen immer einen sehr pragmatischen Ansatz zu wählen und den Leuten eben auch, die wir beraten, vor Augen zu führen, dass man vielleicht auch tatsächlich auf gewisse Sachen viel Wert legen sollte und bei anderen vielleicht auch mal etwas lockerer damit umgehen kann. Dazu gehört einfach auch viel Erfahrung in dem Bereich. Und so versuchen wir einfach, die Unternehmen, die wir beraten, da entsprechend pragmatisch auch zu unterstützen.
So, Pragmatismus, damit gehen wir aus dem Podcast raus, würde ich sagen. Vielen Dank für das Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Sie noch eine Frage haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann melden Sie sich gerne bei uns und ich glaube, dann gibt es bestimmt auch eine Antwort. Super, besten Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Und liebe Hörerinnen oder Hörer, gibt es Fragen? Dann gerne bei uns melden per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de oder persönlich bei uns über LinkedIn.
Und wenn wir diese Sätze sagen, dann wissen die Stammhörerinnen und Stammhörer natürlich auch schon, unsere Folge geht langsam aber sicher zu Ende. Und das kommt uns auch einigermaßen entgegen, denn wir haben noch eine Menge zu tun heute.
Ja, das wirkt gerade so ein bisschen so wie jemand, der bei einer Party sagt, ich gehe gleich und dann meint jetzt. Also die Folge ist jetzt
so, zu Ende. Ich muss dann jetzt auch.
Nächste Woche müssen wir unsere Seiten für das neue Heft an die Druckerei schicken. Das heißt, wir müssen noch fleißig schreiben, korrigieren, teilweise auch noch diskutieren, damit die neue gedruckte Ausgabe des Private Banking Magazins dann auch fertig wird.
Deswegen schlage ich vor, machen wir es nicht länger als nötig und beenden diese Folge. Wir hören uns dann vermutlich in dieser oder ähnlicher Besetzung. Mal sehen, wie lange Clemens sich jetzt drücken kann vor dem Mikro in der kommenden Woche wieder.
Genau. Und deswegen schließen wir wie immer mit einem Tschüss aus Hamburg.